Jetzt wollen wir den dritten Johannesbrief uns heute anschauen und darüber nachdenken, was schreibt denn Johannes hier an seinen Freund Gaius, an den der ganz konkret gerichtet ist. Und ich habe so als großes Überthema über diesem dritten Johannesbrief eigentlich Gastfreundschaft herausgefunden. Gastfreundschaft. Jetzt kannst du hier drin sitzen und gleich sagen, das geht mir nichts an. Oh, das ist nicht meine Stärke. Wir hatten die letzten zwei Tage Seminartage hier in Babenhausen, ging um Church Life Seminar. Bei uns zu Hause haben wir den Peter Riel und den Steve Walland untergebracht und meine Schwiegermutter hatte einen Amerikaner trotz Sprachbarrieren bei sich untergebracht und das war echt genial. Und da merkt man, wenn man so ja mit jemandem sprechen muss, wo man die Sprache nicht spricht, dann muss man kreativ werden und so einander helfen. Aber der Mike kam dann ganz begeistert auf mich und sagte, David, deine Schwiegermutter hat mir eure Hochzeitsbilder gezeigt und so. Das muss ja irgendwie vermittelt werden, weil ich sehe ja überhaupt nicht mehr so aus wie damals. Also, und als ich dann den mal Tee runtergebracht habe, die mussten noch arbeiten und den Vortrag vorbereiten und ich bin einfach mit einer Teekanne im Wasserkocher und auf einem Tellerchen so ein Ferrero Rocher und so runtergelaufen, habe das Ding gebracht und der Mike sagte gleich zu mir so, hey David, du scheinst echt eine Gabe der Gastfreundschaft zu haben. Und dann dachte ich, das war jetzt einfach nur ein Teebeutel, Tasse Tee und Moscherie, ich mache das gar nicht schön. Die Deborah würde es schön bringen oder die Rahel oder sonst wer. Und trotzdem war es so, er hat es echt wertgeschätzt. Und ich habe gemerkt, das hat voll was mit meinem Herzen gemacht. Ich dachte mir, manchmal ist es so wenig, was man bringen muss. Und die Leute nehmen es so wertschätzend wahr. Johannes schreibt hier und überschreibt, oder ich mache eine Überschrift und nenne es mal Gastfreundschaft. Wir lesen diesen ganzen Brief, den kompletten Brief, alle 15 Verse in einem Rutsch. Dieser Brief ist von dem ältesten Johannes. Er richtet sich an meinen lieben Freund Gaius, den ich aufrichtig liebe. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Einige der Brüder kehrten vor kurzem zurück und ich habe mich sehr gefreut, als sie mir von deiner Treue erzählten und berichteten, wie du in Wahrheit lebst. Ich kenne keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben wie es der Wahrheit Gottes entspricht. Lieber Freund, du dienst Gott, wenn du dich um die Brüder kümmerst, die bei euch Rast machen, auch wenn sie Fremde für dich sind. Sie haben der Gemeinde hier von deiner liebevollen Freundlichkeit berichtet. Es ist gut von dir, wenn du sie mit allem versorgst, was sie für ihre Reise benötigen, denn ein solches Handeln gefällt Gott. Sie sind für den Herrn unterwegs und nehmen nichts von den Leuten an, die Gott nicht kennen. Deshalb sollten wir sie unbedingt unterstützen, damit wir Mitarbeiter im Dienst für die Wahrheit werden. Und ich habe einen entsprechenden Brief an die Gemeinde geschickt, aber Diotrephes, der gern die Gemeinde leiten will, erkennt uns nicht an. Wenn ich komme, werde ich darauf zu sprechen kommen, was er tut, und auch auf sein schlechtes Gerede über uns. Nicht nur, dass er sich selbst weigert, die reisenden Brüder aufzunehmen, er fordert auch die anderen auf, ihnen nicht beizustehen, und wenn sie es doch tun, schließt er sie aus der Gemeinde aus. Mein lieber Freund, lasse dich von diesem schlechten Beispiel nicht beeinflussen. Halte dich vielmehr an das Gute. Denke daran, dass du diejenigen, die Gutes tun, Denke daran, dass diejenigen, die Gutes tun, Gottes Kinder sind, diejenigen aber, die Böses tun, kennen Gott nicht. Doch von Demetrius, das ist ein anderer, spricht jeder voller Hochachtung, sogar der Herr selbst, der die Wahrheit ist. Auch wir können ihm nur ein gutes Zeugnis ausstellen und du weißt, dass wir die Wahrheit sagen. Ich habe dir so viel zu sagen, aber ich möchte es nicht in einem Brief tun, denn ich hoffe, dass ich dich bald sehen werde und dann können wir persönlich miteinander reden. Ich wünsche dir den Frieden Gottes, deine Freunde hier lassen dich grüßen. Bitte grüße jeden unserer Freunde persönlich von mir. Soweit der Brief. Wer letzte Woche da war, hat festgestellt, dass in dem Vers 13, das schien dem Johannes bei kurzen Briefen gefallen, einfach noch als Schlusssatz zu bringen. Ich habe dir viel zu sagen, aber ich möchte es nicht in einem Brief tun. So endet nämlich fast auch der Gruß im zweiten Johannesbrief. Und man denkt dann so, ist es jetzt einfach nur Faulheit, wollte nicht nochmal viele Worte schreiben? Oder es schwingt da vielleicht auch was anderes mit, persönliche Begegnung. Johannes schreibt an seinen Freund Gaius, der so etwas wie sein geistliches Kind ist. Wir lesen gleich in den ersten Vers, da heißt es, dieser Brief ist von dem ältesten Johannes. Johannes weiß, wer er ist. Er sieht sich als ein Ältester, er war wahrscheinlich, als er den Brief geschrieben hat, war auch schon ziemlich alt, laut meiner Elberfelder, die wo drin steht, weil das ungefähr entstanden ist, dürfte das so 80 bis 100 nach Christus geschrieben sein. Johannes war derjenige, der von dem es heißt, dass Jesus ihn liebte, war ein Jünger Jesu, hat auch die Offenbarung geschrieben, das Johannes-Evangelium, der war auch schon ziemlich alt. Wahrscheinlich könnte der schon 90, 95 oder noch älter gewesen sein. Wir wissen es nicht. Also falls der 80 Jahre nach Jesu Tod entstanden ist, dann gehen wir von aus, Johannes war, also Jünger Jesu war 15, 80 Jahre später ist jetzt 95. Kommt die Rechnung hin? Seid alle dabei? Ja gut, die sahen in den Jesus-Filmen, sehen die alle so alt aus. Petrus sieht ja älter aus, mit so einem Bart und so. Ja, das waren junge Pupser, 15, 16, 17 Jahre alt. Okay, er sagt, dieser Briefschrei von dem ältesten Johannes, er weiß seine Stellung in Christus. Und er sagt, ich bin jemand, der Verantwortung für andere übernommen hat und auch für dich, weil weiter später heißt es in diesem Eingangsbrief, dass er sein Kind ist. Und zwar ist es im Vers 4, ich kenne keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es der Wahrheit Gottes entspricht. Ist zweiseitig. Das eine ist das Biologische. Also ich wünsche mir, dass natürlich meine biologischen Kinder, und ich kenne keine größere Freude als das, wenn meine Kinder nach der Wahrheit Gottes leben. Aber hier schreibt er an den Gaius, den er ja auch Freund nennt, und es wird wahrscheinlich sowas wie ein geistliches Kind gewesen sein. Jemand, den er einfach auf dem Weg begleitet hat. Vielleicht hat er ihn zum Glauben an Jesus gebracht, wir wissen es nicht. Paulus beschreibt, dass der Titus, der Timotheus für ihn Söhne sind. Biologisch wissen wir, es waren nicht die Söhne. Titus und Timotheus waren nicht Söhne von Paulus, aber er nennt sie seine Kinder oder seine Söhne. Da ist eine emotionale Verbindung da. Das heißt, hier übernimmt jemand Verantwortung für jemand anderen. In unseren Seminaren jetzt die letzten zwei Tage ging es ganz stark darum zu sagen, was machen wir hier eigentlich? Sind wir einfach nur so Beschäftigungstherapie, weil es jedem von euch langweilig oder treffen wir uns halt so zum sozialen Begegnung Sonntagmorgens? Das könnten wir auch irgendwann Freitagabends in der Kneipe machen oder sonst irgendwann. Warum, was machen wir eigentlich? Oder haben wir das erklärte Ziel, dass du und ich, mein Umfeld und dein Umfeld, möglichst viele Versöhnungen mit Gott erleben sollten und mal die Ewigkeit mit Gott verbringen? Und dann merke ich so, warum bist du, warum bin ich hier? Johannes schreibt an seinen geistlichen Sohn, den er über eine Zeit begleitet hat. Und selbst, auch wenn sie nicht mehr in der gleichen Ortschaft oder sonst wo wohnen, sondern er ihm schreiben muss und irgendwann hofft, ihn wiederzusehen, ist eine Verbindung da. Johannes hat das große Thema Gastfreundschaft, ausgelebte Gastfreundschaft und nicht ausgelebte Gastfreundschaft. Die erfolgte Gastfreundschaft durch Gaius und Demetrius und ein Zeichen, und dass das ein Zeichen der Gottesliebe und Verbundenheit mit dem Leib Christi ist und über die sich Menschen und Gott freuen und eben die nicht erfolgte Gastfreundschaft des Diotrephes. Der hat auch schon so ein blöder Name, der kann gar nicht gastfreundlich sein. Diotrephes, der einen Machtanspruch hatte und sich ganz klar von Johannes abgrenzte, sich von dem nichts sagen lassen wollte. Oh, das ist immer wieder Thema in Gemeinde und im Reich Gottes. Der Mike, dieser Amerikaner, der jetzt zu Besuch war, der sagte, es fällt manchmal Menschen, die so an Jesus gläubig werden, relativ leicht zu sagen, ich gehöre zur universellen Gemeinde Jesu. Meinen damit so mit allen Christen verbunden, so kirchentagsmäßig. Wir tauchen da mal auf und sind dann mit Menschen zusammen. Aber mit der lokalen Gemeinde habe ich nichts zu tun. Mich da verbindlich einbringen, mit Finanzen, mit Ehrenamt, mit Mitarbeiterschaft, das ist mir fremd. Aber solche Leute, die rufen dann auch irgendwann an und sagen, ich bin im Krankenhaus, kannst du kommen für mich beten? Dann sagte der Mike, da bin ich manchmal geneigt zu sagen, ruf doch deinen universellen Pastor an. Und dann so, naja, okay, soweit der Brief. Es geht um Erfolg, um welche Stellung hat Johannes? Erfolgte Gastfreundschaft, nicht erfolgte Gastfreundschaft und die Abgrenzung von dem Johannes durch diesen Diotrephes. Zuerst einmal wünscht Johannes Segen. Und hier heißt es ja in den ersten zwei Versen, also beziehungsweise am zweiten Vers und 1b, wir fangen da an. Gaius, an meinen lieben Freund Gaius, den ich aufrichtig liebe. Was für eine Ansprache. Wir haben da immer gleich irgendwie noch ein Problem, wenn wir so wertschätzend es ausdrücken. Aber wie genial ist es, wenn wir eigentlich an den Punkt kommen, auch in der Gemeinde, auch in der Geschwister und auch wo wir uns mal reiben, dass wir einfach sagen, weißt du, wie sehr ich dich wertschätze? Und ich möchte dir einfach auch zurufen, weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Wenn Johannes schreibt an den Gaius, den ich aufrichtig liebe. Und dann heißt es weiter, lieber Freund, meine Übersetzung des Neues Lebens schreibt hier, ich bete. Wahrscheinlich steht vom Text, Urtext eher, ich wünsche dir, ich möchte, ich, im tiefsten meines Herzens wünsche ich dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Was für ein Hammersatz. Fang doch mal an, deine Briefe so zu schreiben. Ey, ich wünsche dir, dass es dir gut geht. Und dann in dem zweiten Teil, und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Und eigentlich bedeutet dieses, wie ich es von deiner Seele weiß, so gut, wie das im Hinblick auf deinen Glauben der Fall ist. Johannes unterstellt dem Gaius, dass er einen gesunden Glauben hat, in seiner Seele nicht aufgewühlt ist. Vielleicht, wir wissen nicht, vielleicht hat der Gaius ja mit einer Krankheit zu kämpfen, mit irgendwas. Vielleicht geht's ihm gar nicht gut. Und er bekommt diesen Wunsch und dieses Gebet zugesprochen. Und dann haben wir heute Morgen gehört, vom grünen Tisch oder von ins Blaue hineingerufen, Gott ist dein Versorger, Gott, dem bist du nicht egal, Gott ist der Heiler. Und du sagst, ja, ich erlebe es halt nicht. Und wie lang soll ich denn das nicht erleben, so lang ertragen, bis ich es halt doch irgendwann glaube, dass Gott nicht versorgt. Johannes sagt auch nicht, ich wünsche dir, dass es dir so gut geht wie mir. Wir wissen nicht, wie es dem Johannes ging. Wir wissen nur, dass als Johannes denn die Offenbarung geschrieben hat, wurde er so etwas vereinsamt auf einer griechischen Insel Patmos, ein Stück festgehalten. Der war nicht frei. Und wahrscheinlich war der mit 95 auch nicht mehr unbedingt kerngesund, ganz fit. Er macht's nicht davon abhängig, wie, manchmal denke ich, wisst ihr, ich wünsche euch, dass es euch so gut geht wie mir, den Fall, mir geht's gut. Davon macht's Johannes nicht abhängig. Was für eine Haltung, und das soll mich und dich anspornen. Weißt du, wie sehr der Herr dich liebt? Und wissen wir eigentlich, wie sehr Gott selber möchte, dass es uns richtig gut geht? Sag mal deinem Nachbar, hey, Gott möchte, dass es dir richtig gut geht. Jetzt stellst du vielleicht fest und denkst so, das kann ich aber nicht glauben. Wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich kann es nur nicht glauben, dann ist es mein aufrichtiges Gebet, dass wenn du heute nach dem Gottesdienst hier draußen im Bistro stehst oder heimgehst, dass es dann echt in deinem Herzen tief hineinsackt. Dass vielleicht dort, wo ich denke, Gott will eigentlich gar nicht, dass es mir richtig gut geht, und du das so programmiert hast, dass heute Morgen eine Neuprogrammierung geschehen kann. Du fragst dich vielleicht, woher ich das leite, wenn Johannes, der die Liebe und die Zuneigung, oder ich möchte so sagen, wenn Johannes, der die Liebe und die Zuneigung Jesu persönlich erfahren hat, darüber spricht und wohlwollend ist, ist das nicht etwas, das er von Jesus weitergeben will? Von Johannes wissen wir im Evangelium, Johannesevangelium nachgeschrieben, er spricht da, wenn er von sich spricht, immer von dem Jünger, den Jesus lieb hat. Er hat die Liebe Jesu erfahren. Und was gibt er seinen geistlichen Kindern weiter? Diesen Wunsch von Liebe und von umfassender Versorgung, von einem ganzheitlichen Wohlwollen. Gott ist ganzheitlich an dir interessiert. Gut, manchmal, und das sagt Jesus auch, ist es besser, wenn du quasi geistlich gesehen einarmig in die Ewigkeit gehst oder nur mit einem Auge, als ganz gesund in die verkehrte Richtung rennst. Was uns natürlich jetzt nicht, ich meine es nicht praktisch mit, ah ja, wenn einer stirbt, dann machen wir sie in der Scheria, nicht stirbt, wenn jemand klaut, machen wir sie in der Scheria, Hand abhacken, dann kann er das ja nicht mehr machen, sondern eher, manchmal ist vielleicht auch ein Handicap, bitte versteht mich richtig, ein Schutz. Also mein Handicap ist ja, dass ich manchmal denke, ich bin einfach nicht so schlau wie manch ein anderer smarter Kerl. Vielleicht ist es aber manchmal ganz gut. Weil was würde das eigentlich, wenn ich so diese auf einer anderen Liga spielen würde, mit dem, was ich könnte, und das weiß ich von, einem Pastor, der hatte das Abitur mit 1 abgeschlossen, hat sich ein halbes Jahr vorm Abitur bekehrt, ist zu Jesus gekommen und hat dann alle schockiert, indem er Theologie studiert hat. Ist nach Berea mit einem 1er Abi-Abschluss, hat seinen konnte genial predigen, war ein richtig super Leiter. Ich habe den als Jugendleiter erlebt. Und ist den Dingen in seinem Leben eigentlich auch echt blöd gelaufen, auch in der Gemeinde unglücklich gelaufen. Und der ehemalige Gemeindeleiter war nicht bereit, da so einen jungen Kerl an sich auch vorbeizulassen. Und irgendwann war er frustriert und hat gesagt, wisst ihr was, dann mal halt doch, was ich mit meinem Hirn anstellen kann, hat Informatik studiert und ist jetzt irgendwo bei irgendeiner Tochtergesellschaft von Lufthansa eine richtig große Nummer. Und er sagt sich, ich würde schon als Pastor arbeiten, aber es gibt keine Gemeinde, die mir 150.000 Euro im Jahr zahlt. Also, ist halt so. Weil ich das ja auch ein Stück weit brauche. Ich habe mir einen Lebensstil gewöhnt. Manchmal ist es vielleicht auch gut, ein gewisses Handicap zu haben, um Gott dienen zu können. Das kann ein spirituelles oder ein praktisches Handicap sein. Einige, und dann heißt es hier weiter, das hat ja nichts mit zu tun, dass Gott uns doch nicht liebt, aber er ist doch derjenige, der weiß, was uns gut tut und in welchem Maß. Und wenn ich mich da auf ihn verlasse, dann geht's mir echt gut. Einige Brüder, heißt es dann Vers 3, kehrten vor kurzem zurück. Und ich habe mich so gefreut, als sie von deiner Treue erzählten. Und wie du in der Wahrheit lebst. Und ich habe schon erwähnt, was ist es für Väter echt. Es gibt nichts Genialeres, als wenn zu hören, dass die Kinder so leben, wie es der Wahrheit Gottes entspricht. Und dann in Vers 5, lieber Freund, du dienst Gott, wenn du dich um die Brüder kümmerst, die bei euch Rast machen, auch wenn sie Fremde für dich sind. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, ich hoffe, die Person ist jetzt nicht im Gottesdienst, vor vielen Jahren haben wir mal suchte ich Quartier für Leute aus, die als Reisende, ich weiß nicht, in Bad Gandersheim oder sonst was, bei uns sein können und übernachten können. Und ich hatte Quartier gesucht. Und jemand sagte dann, ja wie, bei mir aufnehmen. Und dann gehen die auf meine Toilette. Das möchte ich nicht. Und ich so, ja, willst du dich vor einen Baum stellen oder die Tür schicken? Hier sagt er, ey, wie ist es genial, wenn wir bereit sind, Menschen aufzusehen, auch wenn sie uns fremd sind. Gut, könnte man jetzt auch nur übertragen auf die aktuelle politische Situation, aber jetzt gehen wir mal einfach so ganz praktisch. Hier heißt, ey, das ist echt der Hammer, dass, lieber Freund, du dienst Gott, wenn du dich um die Brüder kümmerst, die bei euch Rast machen, auch wenn sie Fremde für dich sind. Gastfreundschaftliche Menschen dienen damit Gott. Hey, und das ist echt auch nochmal ein Grund, wo ich, oder jetzt ein Moment, wo ich echt das ausdrücken mag. Joachim hatte das am Anfang gesagt. Danke für jeden, der sich eingebracht hat, dass dieses Seminar echt gelungen ist. Und wenn es nur ein Kuchen war, wenn es das Abspülen war, wenn es egal was war, Unterkunft war, Versorgung, nochmal ein Dienstgang oder sonst irgendwas. Was ist es echt für eine geniale Sache, die aufgeräumt oder sonst was gemacht haben? Wir dienen Gott, wenn wir ganz praktisch uns da zur Verfügung stellen. Und das macht Gott Freude. Heute Morgen um 7:30, beziehungsweise ich lese euch zuerst den Bibeltext. In Hebräer 13, Vers 2 heißt es, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Heute Morgen um 7:45 musste der Steve Warland unser Haus verlassen und musste den Mike zum Flughafen fahren. Ich hatte gesagt, schade, dass ihr die Zeitplanung so blöd gemacht habt, denn Mike hätte euch echt gegönnt für die Verkündigung. Das war ein richtig toller Kerl, der lebt in Texas und ist dort für 500-600 Gemeinden zuständig, diesen Church-Life-Prozess zu begleiten. Der war echt eine ganz sympathische Person und er hat echt was zu sagen. Auf jeden Fall habe ich dann dem Steve heute Morgen noch einen Kaffee angeboten, habe gesagt, willst du noch einen schnellen Kaffee, bevor es losgeht zum Flughafen? Und dann sagte ich zu ihm so, Steve Warland, der ist Missionar und lebt in der Nähe von Hamburg. Und dann sagte ich zu ihm, Steve, wenn du nachher wegfährst, dann werde ich aus dem Fenster gucken, weil wer weiß, ob du nicht ein Engel warst, den ich beherbergt habe. Und das will ich sehen, kurz bevor du abzischt. Hey, das ist echt, ich bin in der vollen Überzeugung, dass wenn der Hebräerbrief das schreibt, dass es echt passieren kann. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Und ich glaube, jeder hat immer genügend Gründe zu sagen, warum es jetzt gerade nicht passt. Aber ich glaube auch, dass es jeder, wenn das doch eine Art ist, wie wir Gott dienen können, jeder zumindest in einem begrenzten Umfeld oder Maß auch sagen kann, okay, was ich dazu beitragen kann, das mache ich. Und wenn es nur wenig ist. Hier in Vers 6 heißt es, sie haben der Gemeinde hier von deiner liebevollen Freundlichkeit berichtet. Es ist gut von dir, wenn du sie mit allem versorgst, was sie für ihre Reise brauchen, war Vers 6. Wer gastfreundlich Missionare unterstützt, ist ein Diener der Wahrheit. Was für eine leichte Mathematik, was für eine leichte Umsetzung. Wer gastfreundlich Missionare unterstützt, ist ein Diener der Wahrheit. Wer möchte ein Diener der Wahrheit sein? Müsst jetzt nicht strecken. Aber ich möchte eher ein Diener der Wahrheit sein als ein Diener der Lüge. So ist es nun mal. Ich überspringe jetzt ein paar Verse über den Diotrephes. Aber in Vers 11 sagt Johannes, mein lieber Freund, lass dich von diesem schlechten Beispiel nicht beeinflussen. Halte dich vielmehr an das Gute. Denke daran, dass diejenigen, die Gutes tun, Gottes Kinder sind, diejenigen aber, die Böses tun, kennen Gott nicht. Es gibt immer ein Beispiel und man kann natürlich sagen, ob dir was gut gelingt oder nicht so gut gelingt, es ist immer ein Beispiel für, wie man es nicht macht oder wie man es besser machen könnte oder dass es nachzuahmen ist. Ich hatte vorhin eingangs gefragt, Mensch, was machen wir denn hier eigentlich als Gemeinde? Und bitte versteht mich richtig, es geht nicht darum, so jetzt müssen wir alle hier, damit in der Gemeinde mehr Kinder, mehr Leute leben ist, kann ja auch bedrohlich sein. Aber ich sage euch, ich find's zum Kotzen, wenn ich an diesen Gedanken denke, dass von all den netten Nachbarn, die ich habe, und ich bin in diesem privilegierten Umfeld, dass wir wirklich zu jedem Nachbar, soweit es an uns liegt, ein gutes Verhältnis haben. Ich fände es zum Kotzen, wenn ich eigentlich keinen von denen im Himmel wiedersehen werde. Und das finde ich echt blöd. Und dann kann ich natürlich sagen, Mensch, es wäre toll, wenn du sie zu dir ziehst oder wenn du irgendjemand von Großumstadt in meine Nachbarschaft schicken könntest, dass er dadurch Jesus erfährt. Vor ein paar Wochen war hier eine Frau im Gottesdienst. Ich habe sie nicht erkannt, kam danach auf mich zu, sagte, David, vielleicht kannst du dich nicht an mich erinnern. So ging's mir. Und dann sagte sie, ich bin die und die, ich habe doch in der von Stephanstraße über euch gewohnt. Und ich so, was machst denn du hier? Und dann, ja, ich bin weggezogen nach in der Nähe von Stockstadt am Main. Und dann sagt sie, ich habe mich für Jesus entschieden und ich gehe jetzt nach Darmstadt in die Gemeinde und es ist echt der Hammer. Und weißt du was, ich habe mich einerseits gefreut und andererseits dachte ich, so ein Mist, warum habe ich das denn nicht weitergegeben? Woran scheiterte es? Und ich vertraue darauf, dass vielleicht auch einfach nur unser freundlicher Umgang mit ihr für sie zumindest so war, dass sie gesagt hat, die Christen sind nicht ganz komisch, nicht ganz schräg. Es öffnet vielleicht eine Tür. Lass dir nicht an einem schlechten Beispiel beeinflussen. Und manchmal kommen wir vielleicht an den Punkt und sagen, ich wäre sogar freundlich, wenn die Leute mit mir freundlich sind. Aber ihr kennt diesen Spruch, so wie es in den Wald, so ist es. So wie du hineinrufst, so kommt's auch heraus. Und manche denken, ich guck erst mal, was kommt mir entgegen und dementsprechend verhalte ich mich. Und dann kann es sein, dass du sagst, ich guck mal, was passiert, wenn ich 4 Wochen nicht in Gottesdienst komme. Und ich würde fast die Wette machen, dass es vielleicht den meisten nicht zwingend auffällt oder sich auch keiner getraut, dich anzurufen, weil er dir auch nicht auf den Keks gehen will. Und du an dem Punkt bist, dass du sagst, jetzt war ich 4 Wochen nicht da, es hat keiner angerufen, es hat sich keiner um mich gekümmert. Und dann vielleicht zu denken, ja, aber bist du in der Kultur, dass du das mit anderen machst? Lass uns doch in die Kultur kommen, dass wir alle da sagen, hey Mensch, wenn einmal jemand nicht da ist, ich rufe mal an, wie es ihm geht. Ich frage nicht, wo warst du am Sonntag? Ich führe eine Strichliste. Sondern eher, Mensch, du fehlst mir. Wie geht's dir denn? Und darf ich für dich beten? Gibt's irgendwas? Manchmal, wir Menschen sind ja echt komisch. Wenn Menschen sagen, dass die Gemeinde eigentlich weniger mit einer Elite Soldaten, also wie irgend sowas Elitäres gleichzusetzen ist, sondern mehr wie ein Lazarett, wo Menschen einfach umsorgt werden, aufgepäppelt werden, dann ist es doch ein Wahnsinn, dass wir kommen ins Lazarett, wenn es uns soweit gut geht. Sonntags kommen wir ins Lazarett. Und wenn es uns nicht gut geht, dann kommen wir gar nicht. Gerade dann, wenn ich es doch eigentlich bräuchte, dass mir gut getan wird, dass ich die Verkündigung höre, dass ich im Lobpreis Gott preisen kann, dieses Ich bin entschieden, Gott zu folgen. Und dann kann ich sagen, also mein Herz sagt's noch nicht, aber der Text gibt's wieder und es ist eigentlich mein Wunsch und Gott, eigentlich ist es genau das, was ich möchte. Lass dich nicht vom Schlechten beeinflussen, sondern halte dich vielmehr an das Gute. Denke daran, dass meine Uhr ist stehen geblieben. Wir haben jetzt nämlich 9:55 nach meiner Uhr. Okay. So. Okay, also, soweit das Wort Gottes. Amen. Nee. Dann komme ich jetzt zum Schluss. Ist es recht für euch? Also, ich komme jetzt zu den abschließenden Bemerkungen. Ich habe dir so viel zu sagen, heißt in Vers 13, aber ich möchte es nicht in einem Brief tun, denn ich hoffe, dass ich dich bald wiedersehen will und dann können wir persönlich miteinander reden. Ich glaube, das ist heute noch viel wichtiger wie damals. Leute, nicht nur E-Mails oder Textnachrichten schreiben. Sucht die persönliche Begegnung. Der Joachim sagt schon auch immer wieder zu mir, und ich danke dir auch, Joachim, für die Anrede, dass du sagst, David, manches kannst du nicht per Mail klären. Nimm doch einen Hörer, ruf doch an. Da kann ich reagieren. Es gibt Dinge organisatorisches, da müssen wir uns sicher als Gemeinde drauf einlassen. Es ist auch gut, wenn wir mit E-Mails arbeiten. Aber es ist auch gut, wenn wir persönlich miteinander reden. Wenn Johannes das bemerkt, Mensch, könnt ihr jetzt den ganzen Aufsatz weiterschreiben, aber manchmal ist auch gut, eben diese persönliche sich zu begegnen. Und dann heißt es hier in Vers 15, ich wünsche dir den Frieden Gottes. Wann haben wir das letzte Mal Menschen den Frieden Gottes gewünscht? Welcher Beteiligte, und das sind jetzt meine Abschlussgedanken, welcher Beteiligte in diesem Brief würdest du gerne sein? Wenn wir einen Film angucken, dann identifizieren wir uns mit einer Rolle. Wenn es irgendein Film da mit John Wayne ist oder so, da bin ich meistens der mit den Cowboy-Stiefeln und so. Und bei egal was, also mit welcher Rolle würdest du dich gern von diesem Brief identifizieren? Ich zähle sie nochmal kurz auf. Welcher Beteiligter möchtest du sein? Johannes, der an seinen Freund schreibt, den er schon im Glauben unterwiesen ist. Jemand, der echt ein geistlicher Vater ist und mit Interesse das verfolgt. Wärst du gerne diese Person? Wärst du gerne so jemand wie der Gaius und der Demetrius, die Gastfreundlichen, die Gott dienen? Ist das eine Rolle, in der du dich gern wiederfindest? Die Gott dienen und Reisenden, möchtest du gerne die Reisende und der für Jesus unterwegs ist sein? Oder der Diotrephes, der sich nichts sagen lassen möchte und nicht bereit ist, Menschen, die für Gott unterwegs sind, zu unterstützen. Ein Romano Guardini schreibt Folgendes: Das ist aller Gastfreundschaft tiefster Sinn. Doppelpunkt. Dass ein Mensch dem anderen Rast gebe auf der großen Wanderschaft zum ewigen Zuhause. Dass er für eine Weile ihm bleibe, gebe für die Seele Kraft, Ruhe und das Vertrauen. Und das Vertrauen, wir sind Weggenossen und haben die gleiche Fahrt. Was für ein toller Satz, der hat mich angesprochen. Kann ich gerne nächste Woche in die Wochenmail reinpacken, dann habt das. Und jetzt ist die Hausaufgabe noch für uns. Überlegen solltet ihr Johannes sein, diese zwei gastfreundlichen Typen, derjenige, die für Jesus unterwegs sind, oder der mit dem komischen Namen. Oder, und jetzt die Hausaufgabe, überlege, wen du mal lobend kontaktieren kannst. Überleg mal, wen du lobend kontaktieren kannst. Und zweitens, wo könnte ich zum Diener Gottes werden, indem ich mit Gastfreundschaft diene? Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du uns ermutigst, weil du uns liebst und auch gleichzeitig herausforderst. Und während wir jetzt einen kurzen Moment der Stille haben, soll genau das so in unsere Herzen hineinfallen. Wo können wir mal jemand lobend wertschätzen? Und Herr, wo könnte ich zu deinem Diener werden, indem ich in Gastfreundschaft diene?